Ja, also wo sind wir angekommen? Letzte Woche wir haben uns ja schon mit den Hazards beschäftigt. Beziehungsweise ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wir hatten die Sache mit dem. Ja, wieso geht denn das heute nicht? Ey? Also seltsam, warum das heute nicht geht. Also machen wir vielleicht folgendes. Ja. Also wenn nur jemand kommt, dann sehen Sie es ja, ne? So, also, wo sind wir angekommen? Wir haben uns ja mit diesen CISC-Architekturen, also in Mikroprogrammierung habe ich Ihnen nochmal als Wiederholung von der Gra nochmal erzählt. Und von CISC kam eben dann dieser Übergang zu RISC, eben weil die ganze Sache nicht mehr effizient genug war, beziehungsweise es war so, dass die Compilerbauer einen Großteil der Befehle nicht mehr verwendet haben, die ihnen eigentlich die CISC-Architekten angeboten haben. Gut, dann sind wir zu RISC übergegangen. Ein wesentlicher Wesenszug vom RISC ist das Pipelining, dass man also die einzelnen Befehle innerhalb von Befehlsphasen zeitlich überlappt ausführen. Und dazu, ja, genau, das war dann, haben wir uns die optimalen Speed-up ausgerechnet. Und der ist K. Wenn wir K-Stufen haben, K-Pipeline-Stufen, dann können wir einen optimalen Speed-up von K erzielen. Okay. Allerdings ist es nicht sinnvoll, K so groß wie möglich zu machen, denn es würde die Hardwarekosten nur unnötig vergrößern und wir hätten auch das Problem, dass wir viele leere Pipeline-Zyklen bei Verzweigungen hätten. Und zwar zu den Verzweigungen kommen wir nämlich jetzt gleich. So, okay. Dann, das haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Ja, ich glaube, wir sind bis Folie 29 gekommen. Und was sind superskalare Einheiten? Superskalare Einheiten ist, dass man eben nicht nur. Upsa, heute irgendwie funktioniert der Mechanismus nicht, macht nichts. Ich will das zumachen, wenn der Steffen nebenan sitzt, dann hört er meine Vorlesung noch mit. So, superskalare Einheiten, dass man nicht nur eine Pipeline, sondern gleich mehrere Pipeline-Stufen parallel ausnutzen. Okay, habe ich nur dieses Bildchen hier gerade gezeigt. Ne? Mehrere von diesen Eierköpfen holen sich da jetzt die Befehle eben ab. Der gibt einen Takt vor und die rennen da alle kunterbunt durch die Gegend und führen jeweils die Aufgabe des Befehlszyklus aus, der für sie gedacht ist. Ne? Also der da zum Beispiel ein Taschenrechner, der ist wahrscheinlich die Ausführungseinheit. Okay, das war superskalarer. Rechner, genau. Das allgemeine Prinzip, fassen wir das auch nochmal zusammen, es ist keine direkte Parallelität, wie jetzt beispielsweise bei einem Multicore, ja, wo direkt von der Software, beispielsweise bei Multithreading, bei OpenMP, Hinweise gegeben werden müssen, sodass der Compiler Code erzeugt, der dann auf zwei Kernen auch läuft. Sondern es ist eine implizite Parallelität, das heißt das Herausziehen von Parallelität aus dem sequentiellen Befehlsstrom, was komplett in der Hardware passiert. Genau, das ist das Wesentliche. Und was spricht jetzt auch noch dagegen, dass man endlich oder sehr große Pipeline-Stufen machen, eben diese zum Beispiel Datenabhängigkeiten, die sogenannten Datenhazards. Da habe ich Ihnen dieses Beispiel hier gezeigt. Also beispielsweise, ich will jetzt R1 mit R2 multiplizieren und das Ergebnis soll nach R3 geschrieben werden. Dann schaue ich mir das jetzt hier an. Erste Phase Befehl holen, zweite Phase dekodieren, dritte Phase Operanden holen, vierte Phase Befehl ausführen. Und der zweite Befehl ist auch schon in der Pipeline. Der holt seine Operanden genau in dem Moment, wo der erste Befehl noch ausgeführt wird. Das heißt, das R3 ist noch nicht zurückgeschrieben. Ne? Was passiert? Der hier, der Befehl, wird ein anderes, wird ein falsches R3 lesen. Und wie wir das jetzt auflösen, diese Fehlerquelle beseitigen können, das schauen wir uns heute noch nicht, aber dann in der nächsten Woche an. Was wir uns heute anschauen, sind, wie wir solche Steuerungshazards, wie wir dem begegnen können. Also beispielsweise hier, wir hätten jetzt eine Abfrage if R1 gleich R2, dann sollen wir zu 72 springen. Jetzt sind aber auch schon die Folgebefehle an der Adresse 44, 48 und 52 in der Pipeline. Und was passiert? Ja, wenn wir den Befehl ausführen, den bedingten Sprungbefehl, Befehl ausführen, heißt jetzt, wir werten die Bedingung aus. Wir gucken nach, ob R1 gleich R2 ist. Und jetzt erst in dem Moment, ja, zum diskreten Zeitschritt 4, Wissen wir, ob R1 gleich R2 ist? Jetzt, wenn R1 leider gleich R2 ist, müssten wir mit 72 weitermachen. Aber leider ist der nächste Befehl, die nächsten drei Befehle, die schon in der Pipeline sind, sind verkehrt. Wir sind nämlich 44, 48 und 52. Wir müssten aber an 72 fortsetzen. Also das ist dann ein sogenannter Control Hazard oder Steuerungshazard. Und Hazards beim Pipelining können, also das sind die drei Klassen von Hazards, die entstehen können: Strukturhazards, Control Hazards und Datenhazards. Control Hazards habe ich Ihnen jetzt gerade als Beispiel gezeigt. Darum geht es heute in der heutigen Vorlesungsstunde. Datenhazards in der nächsten Stunde und die Strukturhazards machen wir jetzt gleich, weil die sind eigentlich nicht so schwer. Die sind leicht zu verstehen. Das ist einfach ein Ressourcenkonflikt. So, im Folgenden nutzen wir jetzt den Datenpfad hier, der ist aus der MIPS, Prozessor Risk Architektur. Den werden wir jetzt für die Darstellung der ganzen Hazards, die auftauchen können, benutzen. Okay, gehen wir den mal durch. Da sehen wir erstmal die vier Phasen hier: Befehl holen, dekodieren, dekodieren, Befehl ausführen. Und hier ist also die Befehlausführungsphase, dann wird zurückgeschrieben in den Speicher. Datenspeicher steht hier. Und ja, und dann wird zurückgeschrieben in die Register. Daher, hier sind die Register. Okay, diese Pipeline-Register steht schon hier dran. Das heißt also, hier befindet sich eine ganze Spalte von vielen Flipflops, die die ganzen Daten, die von einer Pipeline-Stufe zur nächsten weitergegeben werden müssen, dort aufgefangen werden. So, jetzt gehen wir mal von links nach rechts durch, was da eigentlich passiert. PC steht also für den Program Counter, Befehlszähler. Mit denen gehen wir in den Befehlsspeicher. Cache ist jetzt hier erstmal nicht drin, das lassen wir mal nach außen. Das könnte zum Beispiel auch ein Cache sein, ne? Wir gehen in irgendeinen Befehlsspeicher mit der Adresse, die wir aus dem Befehlszähler bekommen. Da kommt dann eben der Befehl raus, ne? Zum Beispiel add R1, R2 und schreibt das Ergebnis nach R3. Okay, dann wird das erstmal hier zwischen gespeichert. Dann geht es in die nächste Stufe. Wir haben also, ja, müssen wir nochmal ein bisschen zu skizzieren. Wir hätten also beispielsweise, da kommt jetzt raus so ein Befehl. Befehlscode add R1, R2 und von mir aus R3 soll also heißen R1 plus R2 nach R3. Gut, dann haben wir Read Register 1, Read Register 2. Das heißt also, diese beiden Register werden jetzt ausgelesen, R1 und R2. Dann kommen die dahin, Data 1, Data 2. Ja. Der Operationscode wird hier auch weitergegeben, damit die ALU dann weiß, was sie tun soll. So, dann haben wir hier jetzt nochmal ein spezielles Addierwerk. Dieses Addierwerk ist dazu da, um Adressberechnungen durchzuführen, beispielsweise bei Sprungbefehlen. Und dann nochmal. Deswegen erfolgt hier unten auch eine Erweiterung von 16 auf 32 Bit, weil es ist jetzt hier speziell. Es sollen halt 16 Bit Daten sein und 32 Bit Adressen. Und das heißt, die 16 Bit von der Speicheradresse, wohin gesprungen werden soll, das kann zum Beispiel ein Offset-Wert sein, der ist dann, wird halt hier mit angegeben. Und dazu, damit es richtig addiert wird, wird er hier auf 32 erweitert. Okay, kleines Detail. So, bleiben wir gleich mal bei dem Pfad hier. Das würde bedeuten, dass wir eventuell beim Sprung als nächstes hier geht es in den Multiplexer und dann wird eben diese Adresse in den Programmzähler geladen, die jetzt hier ausgerechnet wurde. Ansonsten wird der Adresszähler immer um 4 Byte, weil man 32 Bit-Adressen haben, eben einfach erhöht. Also 4 Byte lange Adressen. Ne? Okay, für die Instruktion. So, ansonsten geht es jetzt hier in die ALU hier rein. Und in der ALU wird jetzt dann eben ja, addiert, multipliziert oder was auch immer. Und es wird genau hier bekannt gegeben, ob beispielsweise die Operation die Null erzeugt hat. Das ist wichtig für bedingte Sprünge. Ja, beispielsweise Jump größer als irgendwas, dann wird dann halt eine Subtraktion durchgeführt und jetzt wird geguckt, ist das Ergebnis 0. Also mit anderen Worten, das ist ein Flag. Ein Flag, was die CPU erzeugt und anhand dieses Flags wird jetzt nun gesprungen oder eben nicht. Das heißt, je nachdem wird dann hier der Wert hier weitergegeben oder eben nicht. So, das heißt, das Zero ist dann auch ein Steuersignal für diesen Multiplexer. Der jetzt sagt, springe oder springe eben nicht. Das heißt, nimm dann eben die Adresse, die als nächstes folgt. Okay, gut. Ja, das Allo-Result wird dann in den Datenspeicher zurückgeschrieben. Und hier wurde auch wird gesagt, wo wird es zurückgeschrieben. Das wird hier abgegriffen und wird an der Stelle hier zwischengespeichert. Da sehen Sie jetzt auch, warum diese Register da notwendig sind zwischen den einzelnen Phasen. Ansonsten müsste ich das da mitlaufen lassen. Und ich würde da garantiert eine Laufzeitverzögerung hinkriegen. Das würde einfach von der Synchronisation nie und nimmer hinhauen, wenn das Signal jetzt da einfach weitergegeben wird und hier oben muss noch was gerechnet werden. Und dann wird das Datum hier abgelegt, die Adresse, das wäre jetzt beispielsweise ein Datenspeicher für einen Store-Befehl. Store-Befehl 2 nach MEM 40 von mir aus. Das heißt, dann wird jetzt unter diesem Datenspeicher und an der Adresse 40 das abgelegt, was hier von der ALO aus dem Register ausgelesen wurde und einfach durch die ALO hier durchgeschleift wird, ohne dass irgendwie was dann an dem Datum gemacht wird. So, gut, angenommen, wir hätten jetzt diesen Befehl gehabt, R1 nach R2 nach R3, das heißt, dann kommt das Ergebnis hier raus, R1 plus R2 wird hier durchgeschleift und durchgeschleift wird auch, wo es hin soll, nämlich das R3. Und das wird hier wieder zurückgegeben. Das Write-Signal wird gesetzt, das wird gesagt, unter welchem Register das abzulegen ist und das Datum. Write-Register, das ist hier ein bisschen nach oben gerutscht, und das Datum. Gut, ja. Soweit verstanden, wie das ungefähr funktioniert. So, mit der werden wir jetzt in Zukunft arbeiten, wobei wir jetzt erstmal gar nicht mehr so genau reingucken, was dann hier Register und Datenspeicher passiert. Wir schauen uns jetzt erst einmal die Konflikte an, die entstehen können, um zu verstehen, mit welcher Art von Hazards wir es denn dann dort zu tun haben. So, als erstes 1.2.1, die Strukturhazards. Da sagte ich vorhin schon, die sind eigentlich schwer, die sind leicht zu verstehen. Was ist ein Strukturhazard? Ja, wenn zwei Ressourcen, zum Beispiel ein Speicher, wie hier jetzt dieser Datenspeicher, gleichzeitig genutzt werden wollen. Schauen wir uns hier diese Load-Funktion an. Das heißt also, ich will was aus dem Speicher hier laden und gleichzeitig hätte ich jetzt hier eine Instruktion, die will auch auf diesen Speicher zugreifen. Also die fünf Phasen, die man jetzt hier sieht, jetzt wieder, das war da hier, Befehlsspeicher, Register, na, sorry, ALU, das ist das hier. Falsche Entschuldigung. Dann wieder auf den Speicher zugreifen, entspricht dem und dann Register zurückschreiben. Also diese fünf Stufen hier da, die jetzt da nacheinander stehen, entsprechen dem Datenpfad, den ich Ihnen gerade eben auf der großen Folie da gezeigt, auf der Folie vorher im großen Bild gezeigt habe. So, und jetzt sehen wir eben hier, aha, der Ladebefehl will auf den Speicher zugreifen und die Instruktion 3 will auch auf den Speicher zugreifen. Das würde einen Konflikt geben, eben genau dann, wenn ich den Befehls- und Datenspeicher gemeinsam hätte. Wenn er getrennt ist, gibt es keinen Konflikt. Und da kommen wir dann auch noch dazu, die L1-Caches, die sind in der Regel immer sogenannte Split-Caches, die sind also getrennt ausgelegt. Es gibt extra einen Cache für die Instruktionen und es gibt extra einen Cache für die Daten, damit genau ein solcher Konflikt nicht auftauchen kann. So, also wenn ich nur einen Speicherport hätte, gäbe es da ein Problem, einen sogenannten Strukturhazard. Genau, Gegenmaßnahme, falls kein Multiport-Speicher, das ist die Gegenmaßnahme gegen alle Hazards, das wäre sozusagen die Holzhammer-Methode. Ich führe diese Bubbles hier ein, Bubbles heißt, ich halte die Pipeline an. Und sorge erstmal dafür, dass die anderen Ergebnisse rauskommen und lasse erst dann wieder eine neue Instruktion rein, wenn sichergestellt ist, dass es keinen Konflikt geben kann. Gut, ja, Lösung. In der Dekodierphase werden die Schreibzugriffe protokolliert und bei zu erwartenden Konflikten Stalls eingefügt. Jetzt hier zum Beispiel Absa. Jetzt da hinkommen. So, ne? Da war jetzt der dritte Befehl, wenn wir hier auf den Speicher zugreifen, das wird hier festgestellt in der Dekodierphase und dann werden eben die Bubbles da eingeführt. So, generell, ich habe auch dann ein Problem, wenn ich beispielsweise nur zwei Integer-Rechenwerke habe, dann kann ich nicht ganz klar drei Integer-Befehle gleichzeitig ausführen. Das ist der einfachste Fall für ein Strukturhazard. Das geht nicht mehr. So, jetzt schauen wir uns diese Steuerungshazards an. Die Einführung, also zur Einführung der Vorlesung hatte ich nochmal diese Folie gezeigt, mit der ich letzte Woche aufgehört habe. Also der Konflikt, ne, dieser Steuerungshazard. Und jetzt schauen wir uns an, was wir dagegen tun. Und was macht der Prozessor? Ja, die Lösung ist, die Gegenmaßnahme, eine sogenannte spekulative Befehlsausführung bzw. Sprungvorhersage, die wir nochmal unterscheiden können zwischen statisch und dynamisch. Also mit anderen Worten, der Prozessor würfelt etwas. Die statische Sprungvorhersage, die kann der Compiler übernehmen. Das heißt, dann baut der Compiler irgendwelche Befehle ein, wie sich jetzt der Prozessor an der Stelle verhalten soll. Sprich, ob er springen soll oder ob er nicht springen soll. Bei der dynamischen Sprungvorhersage hält sich da der Compiler zurück und es müssen durch entsprechende Datenstrukturen, die wir jetzt dann gleich kennenlernen, die direkt in der Hardware realisiert sind, anhand deren muss entschieden werden, ob jetzt gesprungen wird oder nicht. So. Gut, also es gibt generell gibt es jetzt diese drei Maßnahmen, mehrfache Befehlsströme. Auch eine Idee, aber hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Was man weitestgehend hat, ist heutzutage die dynamische Sprungvorhersage oder Verzweigungsvorhersage in den modernen Prozessoren. Und die unterscheiden wir nochmal zwischen statisch und dynamisch. Da gibt es die drei verschiedene Varianten: Branch taken, not taken, by opcode. Mal gleich klären, wie das funktioniert. Und das Dynamische, die statischen sind begrenzt hinsichtlich ihrer Trefferwahrscheinlichkeit, so bis maximal 75%, zeigen Untersuchungen, dass man da kommen kann. Wenn man über 90% erreichen will, und das schafft man auch, muss man zu diesen dynamischen Varianten greifen. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen hinsichtlich ihrer Effizienz, aber natürlich dann auch hinsichtlich des Aufwandes, der in der Hardware zu leisten ist. Und das ist der Branch Loop Buffer, der Branch Prediction Buffer und die Branch History Tabelle oder Branch Target Buffer, wie es manchmal auch in der Literatur bezeichnet wird. Und dann gibt es noch eine andere Maßnahme, da kann der Compiler wieder ein bisschen was tun. Das ist die verzögerte Verzweigung, die Delayed Branch. Das heißt, dass man versucht, Befehle, die unabhängig sind von der Verzweigung, vorzuziehen. Also das heißt, man startet schon mal den Verzweigungsbefehl und dann bis die Entscheidung getroffen ist, ob gesprungen wird oder nicht, in diese Lücken versucht man andere Befehle einzubauen, die von dieser Verzweigungsbedingung unabhängig sind. Das kann dann auch wieder der Compiler machen. Gut, das ist das Programm für heute. Wenn wir es geschafft haben, ist gut. So, also Steuerungshazards. Probleme bei Sprüngen, Verzweigungen, Aufrufen, Rücksprüngen. Überall da haben wir solche, weichen wir vom sequentiellen Programmfluss ab. Genau. Und stellen somit eine potenzielle Gefahr dar, also einen sogenannten Steuerungshazard. Der Befehlszähler muss dann explizit mit einem neuen Wert geladen werden. Und im ungünstigsten Fall, das ist eben, erfolgt es erst weiter hinten in unserer Befehlspipeline, nämlich dann, wenn wir also das Rechenwerk durchschritten haben, weil wir eben eine explizite, also erst nach Berechnung und Auswertung einer Fallunterscheidung, also einer Bedingung. Wir müssen die Bedingung, das ist ein logisch-arithmetischer Ausdruck, den müssen wir erstmal auswerten und dann können wir entscheiden, ob wir springen oder nicht. Und dann müssen wir eben auch sogar noch eine Adressrechnung durchführen. Tja, das ist in der Regel alles nicht innerhalb eines Taktes zu bewerkstelligen. Die Holzhammer-Methode steht hier. Sofern keine Gegenmaßnahme, sofern wir nichts Schlaues haben, müssen wir eben die Arbeitsweise des Teilwerkes erstmal aussetzen, das Nachfüllen des Fließbandes mit neuen Befehlen wird unterbunden, bis klar ist, wie die Bedingung ausgeht, wer der Folgebefehl ist. Und also der Prozessor wird für mehrere Takte angehalten. Das sind die Stall-Befehls. Aber genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen das effizienter machen. So, eine Möglichkeit wäre die mehrfache Befehlsausführung. Also wir hätten, bezieht sich jetzt auf if then else, das hat man in EPIC-Architekturen gemacht. Komme hier rein, will verzweigen und ich weiß also nicht, gehe ich nach rechts, nach links oder gehe ich nach rechts. Welchen von den beiden Zweigen, den then oder den else-Zweig, muss ich denn durchlaufen? Ja, was ist die Idee, die man bei der mehrfachen Befehlsausführung hat? Man sagt sich, ach Gott, die Technologen stellen so viele Transistoren zur Verfügung, wir wissen ja gar nicht, wir wissen ohnehin nicht, was wir mit denen alles machen sollen. Wir führen einfach beide Zweige gleichzeitig aus. Das ist die Idee. Und dann, wenn wir wissen, welche Entscheidung die richtige war, dann verwerfen wir errechnen dann zwei Ergebnisse hier, und stellt sich raus, dass wir vielleicht doch, dass das der richtige Pfad gewesen wäre, dann schmeißen wir diese Ergebnisse einfach weg. Das heißt, wir müssen die so lange in irgendwelche Schattenregister halten. Und dann unten, wenn die Verzweigung wieder folgt, und dann ist hoffentlich klar, welcher Zweig der richtige gewesen wäre, dann schreiben wir die Werte, beziehungsweise lassen die Werte in den Registern oder wir müssen sie überschreiben, wenn die anderen die richtige waren. Die richtigen waren vom anderen Pfad. Gut, ja, in den EPIC-Architekturen hat man sowas gemacht. Explizit Parallel Instruction Computing. Ist aber nicht mehr so verbreitet, diese EPIC-Architekturen haben sie auch nicht so richtig durchgesetzt. Ja, welche Probleme kann es denn da geben? Tja, was ist, wenn jetzt in der Verzweigung wiederum eine Verzweigung auftaucht noch? Und da vielleicht wieder eine. Also irgendwo bin ich natürlich begrenzt. Es gibt dann auch Untersuchungen, die zeigen, dass man zum Beispiel. Ja, dass man nicht mehr als fünf, sechs Verschachtelungen ineinander, Verzweigungen hat. Da gibt es kein Gesetz dafür, eher der gesunde Menschenverstand des Programmierers, dass er das auch nicht macht, weil man sonst halt irgendwann selber nicht mehr durchblickt. Aber Gewähr ist es natürlich nicht. Und damit das Ganze effizient geschieht, brauche ich natürlich auch wieder zusätzliche Pipelines. Ich brauche für jede Verzweigung dann auch eine eigene Pipeline, damit ich das parallel ausführen kann, was in diesen Zweigen berechnet werden muss. Tja, und dann ist natürlich auch die Gefahr von Strukturhersatz gegeben, denn wenn ich nicht alle Verzweigungen bedienen kann, dass dann eben mehrere Verzweigungen da sind, die genommen werden wollen, aber die können nicht alle bedient werden, also habe ich dann wieder einen Strukturhersatz. So, also mehrfache Befehlsausführung ist eine Variante. Gut, dann kommen wir zu den statischen Sprungvorhersagen. Branch not taken ist eigentlich schon mal keine schlechte Strategie. Eigentlich. Ich gehe davon aus, der Sprung wird nie ausgeführt. Das ist jetzt meine Vorhersage. Statisch sage ich einfach, Sprung wird nie ausgeführt. Ja, warum ist das relativ einfach? Ja, warum ist das naheliegend? Naheliegend ist es eigentlich nicht. Aber warum ist es attraktiv, sagen wir mal? Es ist attraktiv, weil es ist am einfachsten zu implementieren. Denn was muss ich machen? Eigentlich nichts. Ja. Ich muss natürlich dann feststellen irgendwann, aha, ich habe eventuell falsch vorhergesagt. Da müssen die Ergebnisse zwischendrin müssen verworfen werden. Aber ansonsten muss ich an meiner Pipeline-Struktur nichts weiter ändern. Ja. Ich brauche keine komplizierten Sprungtabellen und so weiter. Ich muss auch den Befehlszähler nie zwischendurch dann mal überschreiben. Genau. Strategie, Branch taken. Sprung wird immer ausgeführt. Tja, genau, eigentlich war die Antwort schon vorweggenommen. Studien in mehr als 50% der Fälle wird der Sprung aber durchgeführt. Wir haben nicht immer diese Ifs and Else. Bei Ifs and Else könnte man sich vielleicht denken, naja, da weiß ich wirklich nicht genau, welcher Zweig jetzt durchlaufen wird. In erster Näherung gehen wir mal davon aus, es ist 50-50. Ja. Aber was habe ich denn häufig im Programm? Ne? Ich habe eben Schleifen. Und bei Schleifen, deswegen mache ich ja auch so eine Schleife, Die laufe ich in der Regel eben nicht nur einmal durch, wenn ich ans Ende angekommen bin, sondern ich laufe n-mal durch. Also bin ich gut beraten, wenn ich am Ende des Schleifenrumpfes ankomme, zu entscheiden, dass zurückgesprungen wird. Da werde ich sicherlich bessere Ergebnisse erzielen als nur 50%. Ja. Gut, also ja.
Dann abhängig, ob das eine Kopf- oder eine Fußgesteuerte Schleife ist. Also ob ich oben, also am Anfang abfrage, ob ich
Ja.
lieber führt es und nach hinten springe oder das am Ende abfrage.
Jein. Also Sie meinen, ob es eine Repeat-Ante oder eine Wahlschleife ist? Nee, eigentlich nicht, denke ich mal, weil
Kommt darauf an, wahrscheinlich, was der Kompan da draus macht.
genau, die Wahlschleife, bei der machen Sie ja Folgendes, genau, ich erinnere mich an die Assembler-Instruktionen, die Sie manchmal aus Wahlschleifen dann noch herleiten mussten. Was macht er denn da? Er fragt ja erstmal, genau, er springt hier erstmal mit einem festen Go-To, genau, was der Compiler draus macht, zur Schleifenabfrage, also zur Schleifenbedingungsauswertung. Und hier zwischendrin ist dann der Schleifenrumpf. Und hier wäre dann der bedingte Sprung. Der dann sagt, spring zurück oder lauf einfach weiter. Ne? Okay, und wenn ich jetzt das hier oben einfach weglasse, dann habe ich auch eine Repeat-Anteilschleife. Gut, also ja, klar, hängt schon davon ab, wie er es jetzt genau macht, aber letztendlich wird das, ja, muss es auch nicht so irgendwie machen. Man muss erstmal zu diesen, die Schleifenbedingungen auswerten. Okay. Gut, also das heißt, in dem Moment springen wir dann eben immer zurück. Ja, Branch Taking ist allgemein vorzuziehen, falls der Aufwand für das Beschaffen des nächsten Befehls bzw. des Befehls an der Verzweigung identisch wäre. Dann sollte man auf jeden Fall auch immer einen Branch Taken machen, bei einer statischen Sprungvorhersage. Bin ich dann schon mal besser. Das Argument hier wäre halt, ja, der Aufwand, den Befehl zu holen, wenn ich springen muss, ist größer. Und was ist, wenn ich falsch vorhergesagt habe? Ja, hätte ich gar nicht springen müssen, habe ich mir diesen ganzen Aufwand umsonst gemacht. Aber wenn der Aufwand gleich wäre, dann ist auf jeden Fall Branch Taking vorzuziehen. Und dann gibt es noch eine Strategie, die man angewandt hat, nämlich Branch by Opcode. Das heißt, Sprung anhand der Bedingungsoperation. Das sind also auch solche Erfahrungswerte, die man getroffen hat, dadurch, dass man Programme in der Laufzeit, in ihrem Laufzeitverhalten analysiert hat. Und je nachdem, also ob ich beispielsweise eine Gleichheit auf Gleichheit teste oder auf größer, zum Beispiel auf irgendwas. Bei Gleichheit ist es irgendwie naheliegend. Man könnte sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es gleich ist, ist doch geringer, als wie dass es ungleich ist. Ne? Also entscheide ich hier mal auf nicht springen. Beziehungsweise auf springen. Ja, genau. Geh nicht in den Lenntal, sondern geh gleich in den Elstal. Spring in den Elstal. Und okay, das kann jetzt also auch der Compiler machen. Der schaut sich eben an, welche Operation muss jetzt, welcher Operationscode, ja, Branch by Opcode, muss in der Bedingung ausgeführt werden. Und je nachdem baut der Compiler dann ein, springe oder springe nicht. Gut, Studien sagen, dass ich immerhin mit diesem Branch by Opcode mehr als 75% richtig vorhersage. Gut, das könnte auch sein, jetzt größer 75% könnten auch 90% sein. sind es aber nicht. Ne? Also das ist dann schon in der Nähe zwischen 75, also das habe ich gelesen, größer 75%. Aber ich kann diese untere Schranke auch noch weiter nach oben treiben. Nämlich mit einer dynamischen Sprungvorhersage. Bevor ich jetzt zur dynamischen Sprungvorhersage komme, und die zielt dann letztendlich auf sogenannte History Bits da ab, das heißt, es wird dann aufgezeichnet für jeden Befehl, was in der Vergangenheit passiert ist, komme ich jetzt nochmal zu einer Art so optimierenden Maßnahme. Das ist der sogenannte Branch Loop Buffer. Jetzt haben wir ja schon gesehen, in Schleifen wird also ganz gerne gesprungen. Ja. Dann ist doch die Idee, ich speichere jetzt nicht nur einen Befehl, sondern gleich eine ganze Folge von Befehlen, und zwar die einer Schleife. Ich versuche die Schleife, den Schleifenrumpf, komplett in diesen Loop-Buffer einzuschreiben, einzuspeichern, und dann benutze ich den als eine Art Cache. Deswegen bezeichnen wir das manchmal auch als Branch-Target-Cache. Und ja, ich habe mir mal die finden Sie allerdings nirgends in der Literatur, die Bezeichnung, diese so Art Cache Level 0 einfallen lassen. Der sitzt sozusagen auch noch vor dem Level 1 Cache und kann dann in einen Zyklus darauf zugreifen. Also die Befehle werden einzeln oder blockweise aus dem Befehlsspeicher, zum Beispiel jetzt dem Level 1 Cache, gelesen und in diesen Branch Loop Buffer, also Verzweigungsschleifenpuffer, ausgelesen. Und der liegt also zwischen dem Instruktionsregister, Befehlszähler, und dem eigentlichen Befehlsspeicher-Cache. Also so würde es jetzt aussehen. Angenommen, da sitzt jetzt unser Cache drin. Und in diesem, das wäre jetzt unser Cache, und das sind die einzelnen Cache-Einträge. Und es müssen eben nicht notwendigerweise, müssen im Programmcode auch alle nacheinander stehen. Sondern das könnte dann von der Adressstruktur des Programms auch an unterschiedlichen Orten sein, diese einzelnen Färbungen. So. Was mache ich jetzt? Also wenn ich feststelle, ich bin jetzt in einer solchen Schleife, dann hole ich mir gleich drei Befehle auf einmal da rein und die werden dann nacheinander abgearbeitet. Okay, dann kommen die nächsten und dann die, und zwar nach dem FIFO-Prinzip. Okay. Die Animation muss ich leider jedes Jahr zeigen, weil die hat mir, das denkt man gar nicht, ne? In ein paar Sekunden ist die erledigt und das kostet dann, also das hat mir fast einen halben Tag gekostet, ne? Oder zumindest ein paar Stunden, bis ich das hinbekommen habe in PowerPoint, bloß dass diese bunten Balken da in der Reihenfolge nach vorne gehen, wie ich mir das wünschte. Man fängt an, denkt man, das hat man doch gleich, ne? Dann stellt man sich, das dauert und dauert und dauert, dann müssen wir auch nicht abbrechen. Und dann werden wir es halt bis zum bitteren Ende durchführen. Deswegen muss ich es jetzt jedes Jahr zeigen. Gut, also ich habe drei Vorteile dadurch. Die Beschleunigung des langsamen Speicherzugriffs. Und das Ziel ist dann eben bei if-then und if-then-else Anweisungen, ja, dass ich dann gleich, also auch nicht nur beim Schleifen, sondern vielleicht auch gleich bei den ganzen Verzweigungen, komplett alles in diesen Loop-Buffer habe. Vorteilhaft vor allen Dingen für Schleifen, nach der ersten Iteration sind alle Instruktionen im Puffer, Funktion ähnlich wie ein Cache. Den Cache haben wir jetzt allerdings noch nicht im Detail behandelt. Der Unterschied ist, hier werden wirklich nur aufeinanderfolgende Schleifenbefehle gespeichert. Der Cache, der speichert generell Hauptspeicherblöcke. Ja. Also das sieht so dann aus, ich habe die Verzweigungsadresse. Von der greife ich jetzt, wenn dieser Cache, beispielsweise der Loop-Buffer, beispielsweise 256 Bytes aufnehmen kann, dann greife ich die untersten 8 Bit ab und gehe damit in diesen Loop-Buffer. Ja. Hier muss ich natürlich noch mit den höchstwertigen Adressbits vergleichen, um wirklich sicher zu sein, dass das, was gerade im Loop-Buffer drin steht, auch wirklich meinem Schleifenrumpf entspricht. Weil da ist jetzt immer nur der Rumpf einer Schleife drin. Ich muss ja irgendwie feststellen, habe ich dann auch wirklich die richtige Schleife erwischt. Das heißt also, hier muss nochmal in diesem Loop-Buffer, soll ich vielleicht mal einzeichnen, nochmal so eine Art Tag erfolgen, was sagt, was die höchsten 8 Bits jetzt sind zu der Adresse für die einzelnen Schleifenbefehle hier. Okay, und dann kommt hier der zu dekodierende Befehl raus, falls wir einen Treffer haben. Okay, bevor wir jetzt dann gleich wirklich zur dynamischen Sprungvorhersage kommen, an der Stelle mal ein bisschen Tafelarbeit. Vielleicht kann ich dann auch noch etwas besser diesen Unterschied erklären im Vergleich zum Cache. Ich sagte, Cache, der speichert generell Hauptspeicherblöcke. Was ist jetzt da der Unterschied? Machen wir mal ein kleines Bildchen dazu. So, ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen spicken. Also das wäre jetzt nochmal Ergänzung, Folie 39. So, ja, beispielsweise, ich schreibe jetzt mal hier so ein Fantasieprogramm hin auf den Adressen EF00. Da steht jetzt hier beispielsweise die 102 nach A3. Wobei, ach, streichen Sie das gleich, Moment mal, habe ich gestern überlegt, die A3. Achso, ja, hier unten, ja. Gut, und dann hier EFF4. Dann soll A2 wird geladen mit minus 1. Dann EFF8, also alle Befehle sind jetzt 4 Bytes lang und da wird 1 ist es mit minus 2 geladen. So, und dann laden wir A4 mit 5. So, und hier an der Stelle jetzt, das wäre dann F00, da haben wir ein Label, L1, das ist dann eben unser Schleifenrumpf. An der Stelle beginnt das Ganze. Und dann machen wir einfach R1 ist gleich R1 plus 2. So, okay, und dann geht es hier weiter, R2 mit R2. Plus 2 an der Position F004. Gut, und an der Position F008, da wird einfach A2 gespeichert. A2 im Speicher, und zwar wo? Unter der Adresse, die A3 angibt. Das waren diese 100 da oben. Und das ist dann 1b, ne, 0c, 0c, genau. Und den Inhalt von R1, den speichere ich auch im Speicher an der Stelle R3 plus nochmal einen konstanten Offset von 100. Okay, dann hätten wir hier F0, 1.0 nun, und zwar jetzt kommt die... Das Dekrementieren von R4. R4 ist jetzt eigentlich unser Schleifenzähler. Das heißt, wir laufen genau 5-mal da durch. Soll eine Vorschleife sein. Und zwar, warum laufen wir 5-mal durch? Weil jetzt der Sprungbefehl kommt zurück, falls Jump R4 noch größer 0, dann L1. Gut, was macht das Programm? Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger hypothetisch, esoterisch, ja, macht eigentlich nichts Vernünftiges. Das ist eine Schleife, in der ab 0 die ersten 5 ungeraden Zahlen, die ersten 5 geraden und ungeraden Zahlen im Speicher abgelegt werden. Ja, und zwar die Geraden, ne, da fangen wir bei minus 2, minus 2, das ist R1, ab R3 plus 100, also ab 200 und die ab 100. Okay. Wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so relevant. Gut, wir nehmen also an, jeder Befehl benötigt genau von der Länge her 4 Byte. Und was landet dann in diesem, wie sieht dann der Inhalt dieses Loop-Buffers aus? So, passen wir jetzt alle rein. Der hat auch eine Adresse, 00, 04, 08, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 1, 8, so haben wir das, ne, 1, 4, ja genau. Und dann FFF, okay. Warum FFF? Weil er soll genau 256 Byte eben aufnehmen können. Ne? Also machen wir sie ein, ja, 90, F, E, C, nee, C, D, E, F, F, C. Weil das nächste Byte ist dann F, D, F, E und das letzte F, F. Und da soll jetzt 4 Byte genau drin stehen. Stimmt. Haben Sie eigentlich recht. 0C und dann haben wir 1,0 und dann 1,4. So, jetzt wird es passen. Gut. Steht auch so drauf. So. Gut, dann haben wir jetzt hier unser Tag. Und was ist unser Tag? Na, das ist genau F0. Ich habe das Beispiel natürlich extra so gewählt, weil es hier ab F0 eben anfängt, die Schleife. Dann steht hier also überall F0 drin. Genau. So, und da stehen jetzt die Befehle, die schreibe ich jetzt einfach dann nochmal rein. R1 nach R1 plus 2, beziehungsweise andersherum. Dann hier der nächste, R2 gleich, R1 muss ich natürlich hier oben heißen, R2 plus R2, ne, der hier steht. Dann kommt der Store-Befehl. Dann kommt nochmal der Store-Befehl und dann kommt der Dekrementier-Befehl. Gut, dann brauchen wir noch einen. Das ist dann der Jump-Befehl. Und ab hier ist das Ganze leer, bis zum Ende. Und so sieht es also aus. Das heißt, hier mache ich jetzt diesen Vergleich mit den höchstwertigen Adressbits, um festzustellen, habe ich denn überhaupt wirklich die richtige Schleife drin? Und wenn ja, dann arbeite ich die halt fleißig ab und hole mir die da schnell raus, die einzelnen Instruktionen. Gut, jetzt steht hier, was ist jetzt dann der Unterschied? Die Funktion heißt hier ähnlich wie Cache. Ja. Können Sie irgendwas nicht lesen? Meine, ich frage mich manchmal, wie das. Weil die Adresse, vielleicht machen wir das mal bunt, die höchstwertigen Bits der Adresse, die, ne, ab der die Schleife beginnt, F0 ist. Habe ich hier eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6 Einträge. Eben mal im Kopf 7 gezählt. Angezählt. Jo, gut, und so holt er das dann raus. Und die hier, wenn er wieder feststellt, er kommt zu einer anderen Schleife, dann lädt er, versucht er, dann überschreibt er die hier und versucht gleich die komplett da reinzulesen. Was ist jetzt der Unterschied zu einem anderen, zu einem normalen Cache? Sag ich mal, ja. So, machen wir es jetzt ein bisschen kleiner hier malen. Das hier wäre mein Cache. Was ist jetzt das? Das ist ein Cache-Block. Das kriegen wir dann noch genauer. Das ist eine feste Anzahl an Bytes oder auch Cache-Zeile genannt. Cache-Zeile, Cache-Block. Die Begriffe sind synonym, ja, die auf einmal vom Hauptspeicher da reingeladen werden. Also das, wie gesagt, das machen wir dann aber noch genauer, wenn ich zu den Caches komme. Das wäre jetzt hier mein Hauptspeicher. Und dieser Hauptspeicher, der ist ein Blöcke, das wäre hier so ein Block. Und der Block ist genauso groß an Bytes wie eine Cache-Zeile. In dem Fall jetzt die L2-Cache-Zeile beispielsweise oder die L3-Cache-Zeile. Die Zeile, die halt in die höchste Hierarchiestufe darstellt. Die Länge. Ne? Block. Anzahl Bytes entspricht Größe. Ah, jetzt wird es aber eng, ob das die Kamera noch schafft. Oh Gott. Ja, ich müsste hier in die Knie gehen. Cache-Block soll das hier heißen, das Gekritzel hier. Cache-Block. Die Größe eines Cache-Blocks. So, und jetzt. Der Block hat hier eine Anzahl von Bytes, die entspricht der Größe eines Cache-Blocks, sodass die da immer reinpassen. Und wenn Sie jetzt nämlich, das machen wir dann aber noch genauer, beispielsweise auf dem Speicher an der Stelle hier zugreifen, dann laden Sie nämlich nicht ab der Stelle so viele Bytes, wie der Cache-Block groß ist, sondern Sie laden komplett den Block hier rein, zum Beispiel daher. Und der Block landet da hier. Kann sein. Und das heißt, im Cache, ja, sind über die Cache-Block-Grenzen hinweg keine aufeinanderfolgenden Befehle abgelegt. In diesem Loop-Buffer aber schon, weil da passt komplett eine Schleife rein. Das ist der Unterschied. Weil sonst könnte man sagen, nö, kann doch auch gleich den Instruktionscache nehmen. Also muss ich mir da so einen Aufwand da treiben. Na, da passt komplett die Schleife rein. Und es muss hier nicht sein beim Cache. Das ist damit gemeint. Ja, Cache speichert generell Hauptspeicherblöcke. Hier werden aufeinanderfolgende Schleifenbefehle gespeichert. Okay. Also das machen wir nochmal wichtig an dieser Zeichnung, das jetzt zu verdeutlichen, was ich mit dieser Aussage, die hier rot auf der Folie steht, wirklich meine. So. Okay. Gut, damit kommen wir jetzt zum Kapitel 1.2.2, zur dynamischen Sprungvorhersage. Wie funktioniert die jetzt? Also allgemein macht man das, weil man damit gegenüber den statischen Maßnahmen, die drei, die ich Ihnen genannt habe, bei Opcode, Branch Taken, Branch Not Taken, eine Verbesserung erzielt. Ne? So, und dazu macht man Folgendes, man zeichnet die Vorgeschichte auf. Das heißt, man guckt sich an, Was ist denn in der Vergangenheit mit diesem Sprungbefehl passiert? Habe ich richtig oder falsch vorhergesagt? Das zeichne ich auf. Das kann natürlich nur die Hardware dann selbst machen, weil das Ganze dynamisch passiert. Das kann der Compiler nicht tun. Ja. Und dazu gibt es ein oder mehr Bits und die fungieren dann eben als sogenannter Taken oder Not Taken Switch. Das heißt, die zeigen mir jetzt an, je nachdem, ob sie gesetzt sind, ob der Sprung genommen werden soll oder nicht. Die zeigen mir an, welche Vorhersage ich gerade treffen muss und eventuell, welche Strategie, wenn ich die Strategie ändern muss, dann muss ich diese Bits überschreiben. So, jetzt machen wir mal ein Beispiel. So, die einfachste Variante ist der Sprungvorhersagepuffer, der Branch Prediction Buffer. Und da gibt es eine Tabelle, wiederum in der Hardware, die ist dann vorne in der Dekodierphase, wenn ich feststelle, da kommt also ein dynamischer Sprungbefehl daher, so ein Jump. Dann gucke ich gleich, wenn ich jetzt der Prozessor wäre, in diesen Sprungvorhersagepuffer rein, um zu entscheiden, welcher Befehl danach in die Pipeline geholt werden soll. Das heißt, ich entscheide, springe oder springe nicht. Das heißt, es gibt also wieder so ähnlich wie hier eine Tabelle anhand, und zwar für jeden Sprungbefehl gibt es dann einen eigenen Eintrag. Natürlich wird die Tabelle auch mal irgendwie voll sein. Nach irgendwelchen Ersetzungsstrategien fliegt dann ein Eintrag wieder raus und ein neuer kommt rein. Wie genau zieht sich jetzt auch mal an Erkenntnis. Das ist jetzt gar nicht so wesentlich. Ne? Es gibt also die Tabelle, die ist implementiert im Befehlsabschnitt der Befehlsholphase. Und beim Dekodieren schaue ich dann da eben rein. Teil der Adresse des Verzweigungsbefehls wird zur Adressierung der Tabelle benutzt. Ne? Genau, ich habe also eine Adresse von einem Verzweigungsbefehl und schaue da rein. Hier muss ich natürlich auch wieder dieses Tag da ablegen, damit ich weiß, ist es auch wirklich der richtige Verzweigungsbefehl. Okay, das mache ich halt, weil ich halt nicht alle Verzweigungsbefehle mit unterbringen kann. Kann ja viele geben. Also meine Tabelle ist irgendwie begrenzt von der Länge her, um auf der sicheren Seite zu sein. Nämlich den unteren Teil, den schneide ich ab, um diese Tabelle zu adressieren und den oberen muss ich wieder als Tag mit ablegen und muss vergleichen, ob das passt. So. Und da ist jetzt beispielsweise eben nur ein Bit drin. Und dieses eine Bit sagt bei einer 0, springe nicht, und bei einer 1 beispielsweise springe. Und jetzt muss Buch geführt werden, je nachdem, ob ich falsch oder richtig liege in der Vergangenheit. Je nachdem müssen diese Bits überschrieben werden. So, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Was passiert bei einer 1-Bit? Wie funktioniert das bei einer 1-Bit-Vorhersage? Also ein Bit gibt Aufschluss über die zuletzt vorgenommene Verzweigung. Wenn ich falsch liege, muss ich das Bit einfach invertieren. Also wenn ich falsch vorhergesagt habe, muss ich das Bit einfach invertieren. Das heißt, ich ändere meine Strategie, wenn ich das nächste Mal zu diesem Sprungbefehl komme. Ja, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also hier wieder Adressen 36, 40 und so weiter. Jetzt nicht Hexadezimal, sondern Dezimal. Am Anfang wird R1 auf 0 gesetzt, dann mache ich hier irgendwas, ein XOR, logischer Befehl, hier auch nochmal ein logischer Befehl, mache hier auch irgendwas, entscheidend ist jetzt das R1. Das R1 ist meine Schleifenvariable. Ja. Jetzt erhöhe ich R1 hier und frage hier eben nach, ist R1 kleiner als 4, nach diesem Inkrementbefehl? Wenn ja, gehe ich zurück zur 40. Ansonsten mache ich weiter hier bei der 60. So, und jetzt gibt es eben genau zu diesem Sprungbefehl gibt's einen Eintrag in dieser Branch Prediction, in diesem Branch Prediction Puffer, ein Bit und das Bit sagt eben aus, Jump oder Jump Not. Jetzt gehen wir mal davon aus, am Anfang wäre das Jump Not. So, Programm läuft los, ich komme da hin, R1 hat welchen Wert? 0, ne? Dann laufe ich dahin und R1 einen Wert 1, weil ich es hier inkrementiert habe. Meine Entscheidung ist Jump Not. Und die ist richtig oder falsch? Falsch, die ist falsch. Ne? Ich muss springen, weil R1 ist ja kleiner als R4. Also habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Jetzt ändere ich die Strategie auf Jump. So, jetzt komme ich wieder hin. Jetzt ist R1-2. Strategie ist Jump. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Richtig, genau. Komme ich wieder hin? 3, wieder richtig. 4, aha, jetzt liege ich falsch. Ja. Entscheidung ist Jump, aber ich hätte nicht springen müssen. Und jetzt sehen Sie, warum ich bei den Schleifen maximal nur 2 Fehler mache. Einmal beim Eintritt. Wenn ich beim Eintritt gleich richtig gelegen bin, mache ich sogar nur einen Fehler. Dann hat es was zufälligerweise gerade richtig gesetztes Bit. Ja. Dann mache ich dann halt am Ende den Fehler. Am Ende mache ich auf jeden Fall den Fehler, den kann ich vermeiden. Also mache ich maximal 2 Fehler bei Schleifen. Das ist schon mal recht gut. Ja. Deswegen kommen die auch auf so hohe Werte von über 90% Trefferquote. Das liegt eben an diesen Schleifen. Weil Schleife, wenn ich die 1000 Mal durchlaufe und ich habe nur zweimal einen Fehler gemacht, ja, dann habe ich 2 Promille Fehlerquote. Das ist schon mal sehr gut. Gut, aber das geht sogar noch besser. Das ist eine Ein-Bit-Vorhersage. Noch mehr Effizienz kann man erzielen mit einer 2-Bit-Aufzeichnungsbreite. Also pro Befehl nehme ich jetzt 2-Bit her. Was hat das jetzt nun auf sich, damit auf sich? Und zwar, ich gebe dem Befehl jetzt sozusagen noch eine zweite Chance. Das heißt, erst wenn ich zweimal daneben liege, ja, wechsle ich die Strategie. Das heißt also, es gibt die Zustände Verzweigung wählen und solange ich fleißig richtig gelegen bin, ändere ich da nichts. Also jetzt kommt hier so ein Automat, der das Setzen dieser History Bits oder dahinter steckt ja letztendlich die Entscheidungsstrategie, die ich wähle, ausdrückt. Gut, wenn ich jetzt nicht verzweige, dann heißt es nicht gleich, dass ich beim nächsten Mal tatsächlich springe. Nicht springe, sondern ich werde nach wie vor die Verzweigung wählen. Gibt Ihnen also nochmal eine Chance. Wenn ich jetzt wieder und ich habe die Verzweigung gewählt, also ich sage, ich habe hier nicht verzweigt, liegt zwar hier falsch, ja, und dann das nächste Mal verzweige ich wieder, gehe ich wieder zurück. Nur wenn ich zweimal falsch liege, ja, ich hätte also nicht verzweigen müssen, nicht springen, und ich habe mich aber für zweimal für Springen entschieden. Dann wechsle ich die Strategie. Na? Gut, und da Verzweigung nicht wählen, daran bleibe ich. Das sind also man sagt auch zwischen strongly taken, weakly taken, strongly not taken und weakly not taken. Weakly not taken heißt, wenn ich nochmal daneben liege, wechsle ich die Strategie. Aber einmal probiere ich es noch. Ja? Das ist genau hier. Wenn ich wieder verzweige, gehe ich zu, sage ich zwar nochmal, Weakly taken, das heißt not taken, Verzweigung nicht wählen. Weakly not taken, ich wähle die Verzweigung nicht, aber wenn mir das nochmal passiert, dass ich falsch vorhersage, wechsle ich wieder. Hopsa. Ansonsten gehe ich wieder zurück. Okay, was bringt das Ganze jetzt, das mit dieser 2-Bit-Vorhersage? Ach so, ja genau, das kommt an der Tafel, was das Ganze bringt. Und zwar, das bringt uns einen Vorteil bei verschachtelten Schleifen. So, gut, ja, dazu machen wir jetzt eben mal ein Programmkonstrukt auf, in dem man tatsächlich 2 Schleifen hätte. So, also Folie 42, das ist nochmal die Ergänzung. So, ich mache mal hier so ein Schleifendiagramm dahin, Programmablauf. Also ich hätte Folgendes, ich habe eine äußere Vorschleife. Vorschleife außen und da gibt es zwei Anweisungen, 1 und 2. So, und dann habe ich schon wieder keinen Platz. Dann kommt hier nochmal eine innere Schleife. Also kennen Sie diese Konstrukte noch, die habe ich noch gelernt. Oh, Programmablaufpläne aufzuzeichnen. Vorschleife innen. Okay, und da gibt es dann eben auch einen Eintrag. Das wäre dann die Anweisung 3. Die Anweisung 4. Und hier die Anweisung 5. So, und da enden die Schleifen. Okay, nicht schön, aber krumm. So. So, jetzt machen wir das nochmal hier hin. Ich habe also hier, nicht, dass ich das verkehrt mache, die Bedingungen hier. Ich löse das jetzt Ganze nochmal auf, sodass man dann auch wirklich die Rücksprünge sieht und schön die bedingten Sprungbefehle. Also das hier wäre die Bedingung. Für den Sprung, den ich außen mache. Ja, ne, früher. Äußere Vorschleife. So. Wenn ich da reingehe, führe ich diese zwei Befehle da aus. Wenn ich in die Schleife reingehe, sage ich ja. Okay. Dann kommt hier die Rücksprungadresse für die innere Schleife. So, dann haben wir hier jetzt die Bedingung. Für die innere Schleife. Gehe ich da rein. Führe ich also drei vier und fünf aus. So, wenn ich fertig bin, gehe ich da wieder zurück. Okay. Bei nein, wo springe ich dahin? Ja, ich gehe wieder zum Anfang der äußeren Schleife. Also hier bei Nein. Und wenn ich hier Nein bin, naja, dann geht es ganz nach draußen. Ne? Also dann bin ich hier unten. So. Okay. Jetzt überlegen wir uns mal, wie viele Fehler wir machen bei einer Einbit-Vorhersage. Naja, wie viel mache ich maximal? Wie viel mache ich maximal bei der Einbit-Vorhersage bei der Schleife? Also, genau, das ist völlig egal. Ja? Wir haben jetzt eine Einbit-Vorhersage, völlig egal, ob jetzt äußere oder innere. Wir machen maximal 2. So, jetzt mache ich noch, jetzt schreibe ich noch mal ein Programm dazu hin. Machen wir ein konkretes Zahlenbeispiel vor LV Laufvariable 1 nach 10, Mach 1, Mach 2 und dann mach die innere Schleife vor Alpha 1 gleich 1 bis 10. So. Und da mach dann 3, 4, 5. Oh Gott, also hier unten steht noch eine 5. So, also wir laufen die äußere und innere genau 10-mal durch. Haben wir extra so gewählt, damit man dann später mit den Prozenten leichter rechnen kann. So, also wie häufig durchlaufe ich jetzt dann die innere Schleife? Betrachten wir mal nur die innere Schleife. Ja, wie häufig komme ich da jetzt dann an? Wenn ich die äußere 10-mal durchlaufe und die innere 10-mal? 100-mal. Genau. 100-mal komme ich da an. Und wie häufig liege ich falsch? Also jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Jetzt gehen wir wieder bloß in die innere Schleife rein. Komme ich 10-mal da, 10-mal durchlaufe ich die.
Müsste ich 20-mal falsch liegen.
Genau. Pro Durchlauf liege ich 2-mal falsch. Egal, ob ich jetzt da innen 10 oder 100 Mal durchlaufe oder 20 Mal, aber ich habe jetzt halt 100 gewählt, damit ich schön mit den Prozente rechnen kann. Ne? Also lege ich maximal 20 Mal falsch. Jetzt nur die innere bedingte Sprung. Heißt das? 12, schön wäre es, das ist dann die Lösung. 20% falsche Vorhersagen. Ja, ich komme genau 100 Mal an. 100 Mal muss ich da abfragen und 20 Mal liege ich falsch. Wie komme ich darauf, dass ich 20 Mal falsch liege? Ja, weil ich innen 10 Mal Durchlauf, 10 innere Schleifen habe und von denen bei jeder Schleife liege ich 2-mal falsch. Okay, alle im Boot, dass das 20 sind? Okay, und jetzt überlegen wir uns das Ganze mit einer 2-Bit-Vorhersage. So, also das ist jetzt hier, das könnte man vielleicht auch noch weiß malen. 1-Bit. Vorhersage. So, jetzt überlegen wir uns das Ganze mit einer 2-Bit-Vorhersage. So, jetzt teilen wir mal auf. Ich komme also in die innere, ich komme auch wieder 100 Mal hin. Ne? 100 Mal komme ich hin. Ich muss mir überlegen, wie häufig liege ich jetzt falsch. Jetzt machen wir mal die erste Iteration. Also von der inneren Schleife. Ich komme hin und sage, spring raus, ist aber falsch. Mache ich einen Fehler. Dann komme ich nochmal hin, jetzt habe ich 2-Bit-Vorhersage. Ich ändere die Strategie erst dann, wenn ich 2-mal daneben gelegen bin. Also Vorhersage war vorher, springe nicht. Genau. Vorhersage war springe. Also springe raus, ne? Springe zurück. Was passiert, wenn ich das zweite Mal jetzt hinkomme, in der zweiten Iteration? Ich bin wieder Falsch. Jetzt ändere ich die Strategie. Das heißt, erste Iteration. Falsch. Zweite Iteration. Falsch. Jetzt kommt die dritte Iteration. Richtig. Jetzt habe ich ja geändert. Richtig. So. Jetzt kommen wir ja nicht mehr ganz hin. Und jetzt komme ich in die 10. Iteration, also dann bin ich in der 4. Iteration richtig, in der 5. richtig, in der 6., 7., 8., 9., ich lege immer richtig. Und dann komme ich zur 10. Iteration. Na, was passiert? Ich bin falsch. Ändere ich die Strategie? Nein, das ist genau der Trick. Ich ändere nicht die Strategie. Falls ich nochmal hinkäme, nämlich durch die äußere Schleife, springe ich jetzt das nächste Mal eben nicht, sondern ich laufe rein. Das heißt, machen wir das da vielleicht nochmal grün. Dann entspricht das der ersten Iteration äußere Schleife, ne? Die erste Iteration der äußeren Schleife. Das heißt, in der habe ich also insgesamt dreimal daneben gelegen. Dreimal falsch. So. Gut, dann laufe ich nach außen, die äußere betrachten wir jetzt nicht. Ich bin jetzt in der 2. Iteration der äußeren Schleife, gehe da wieder rein, rein, rein und komme jetzt wieder dahin. Und welche Strategie habe ich jetzt?
Da habe ich wieder die richtige Strategie und dann bis zur 10. Iteration und dann habe ich wieder die falsche. Dann habe ich in der 2. Iteration nur einen Fehler.
Genau, alle verstanden? Genau, das heißt in der 2. Iteration. Also äußere Schleife und so weiter und so fort. Ne? Liege ich in der 11. Iteration, also wenn ich die innere jetzt zum 11. Mal betrachte, richtig, das ist schön und ich liege sogar richtig bis zur 20. Nämlich wenn ich rausgehen will. Da bin ich dann allerdings falsch, weil ich sage, ja, weil ich sage, geh rein und eigentlich müsste ich rausgehen. Ja, und das gilt natürlich dann auch für die 3. Iteration, für die 4., für die 5., für die 6., für die 7., für die 8., 9. äußere. Das heißt, wie viele Fehler mache ich insgesamt? Also hier habe ich jetzt dann eben nur einmal falsch gelegen. Und wenn ich es jetzt aufsummiere, wie häufig lag ich dann falsch insgesamt beim.
Also 3 ganz am Anfang und dann über einen neuen Markt und Durchgang.
Genau. Also liege ich insgesamt 12-mal falsch. Und 100-mal, deswegen diese Schleife mit 10x10, wir können jetzt in Prozent ausdrücken. Also liege ich 12% falsch. Und hier hat mir entspricht 20% falsch. 20% falsche Vorhersagen, da oben 12. Und jetzt bin ich 10x10 durchgelaufen. Jetzt lassen Sie das Ganze mal 100x10 laufen. Und schon wird das Ganze wieder dramatisch noch besser. Okay, soweit klar, warum man 2-Bit-Vorhersagen macht. Jo.
Sprungvorhersage, ist die dann auch überhaupt nicht abhängig von der äußeren Vorschleife? Ich
Nee.
meine, wie ist das dann realisiert? Die Vorschleife kriegt ihre eigene Sprungvorhersage.
Genau. Also ganz wichtig, genau nicht. Ich kann es nochmal wiederholen, genau. Wirklich jede Schleife, jeder bedingte Sprung kriegt seine eigene Vorhersage. Und der Max wird mit Ihnen dann in der Übung noch, da gibt es noch cleverere Strategien, die heutzutage in den modernen Mikroprozessoren drin sind. Das sind sogenannte adaptive Sprungvorhersagen. Das heißt, dann werden die einzelnen, genau, dann sind die nämlich nicht mehr völlig unabhängig voneinander, sondern dann guckt man auch noch ein bisschen zu den anderen und kann das dann nochmal ein bisschen verbessern. Ja, das ist dann, gibt's einen Artikel dazu, den teilen wir immer aus. Oder, ach so, ich habe einen Stuttgart, ach, sage ich nächstes Mal. Da ist der Artikel drin, weißt du, was kann ich mal einfach auf die Webseite legen, sonst gibt es Ärger. Ne? Wobei der Artikel, der ist über Google auch zu erreichen. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich Ärger geben, wenn ich bei mir persönlich auf die Webseite setze. Gut, also, das ist mir schon mal wichtig, deswegen habe ich mir jetzt da so viel Zeit gelassen, dass Sie das verstanden haben. Und zwar, ja, nur zu. Das kann ich nicht sagen, wie groß die tatsächlich sind. Das müssen wir mal, also das ist bestimmt kein Geheimnis, aber ein IEEE Micro, da gibt es dann ab und zu mal Veröffentlichungen, wo auch die Prozessorhersteller sich mal ein bisschen in die Karten schauen lassen, wie viel die tatsächlich daran ablegen, wie groß die.
Weil es ist ja dann auch davon abhängig, wie viele If-Bedingungen ich in der Schleife habe.
Genau. Und deswegen auch, ne, das war das vorhin. Deswegen, es gibt wieder eine bestimmte Grenze und da muss über einen Tag entschieden werden, welcher Befehl das es dann tatsächlich ist. Und dann gibt es irgendwelche Strategien, ich weiß jetzt auch nicht, was die da wählen, vielleicht ähnlich die Strategien, wie, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Geheimnis ist, man müsste wahrscheinlich recherchieren, müssen wir am Handy sich vielleicht nachgucken, ob da irgendwo was drinsteht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Strategien sind, die man dann noch bei den Caches kennenlernen, welche mir denn rausschmeißen, wenn hier einfach kein Platz mehr ist. Ne? Welchen Sprungbefehl schmeißen wir denn raus für die Sprungvorhersage? Müssen wir irgendeinen rausnehmen. Eine Strategie könnte zum Beispiel sein, least recently used, einen, den ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Oder least frequently used. Ne? Least recently used, ja, das ist das Zeitliche. Es liegt schon lange zurück, dass ich den benutzt habe. Dann schmeiße ich ihn halt raus. Das heißt aber, da sehen Sie mal, was da alles für Verwaltungsaufwand im Prozessor mitgeführt werden muss. Ich brauche dann irgendeine Information, um herauszubekommen, welcher von denen wurde denn schon lange nicht mehr angesprochen. Da gibt es dann wieder so einzelne Zähler dann nochmal dazu, zu den anderen Einträgen. Und dann werden dann Bits erhöht und dann sind Inkrementierer drin. Weil vielleicht können Sie sich, ich zeige Ihnen mal ein Bild von einem Chip-Layout. Da sieht man dann, Cache ist natürlich das Größte, aber das eigentliche Rechenwerk ist minimalst. Und die ganze Steuerung außenrum ist um Vielfaches größer, weil all diese Sachen da mitgeführt werden müssen. So, gut, also kriege ich vielleicht die Late Branch nicht mehr ganz durch, aber das macht jetzt auch nichts. Naja, vielleicht schaffe ich sogar noch. Halt, warte mal, das war schon die Late Branch. Ah doch, das könnte man noch schaffen. Wo waren wir jetzt? Ja, genau. Gut, das war dieses Beispiel. So, und jetzt kommen wir zu dieser Branch History Tabelle. Also wirklich jeder Sprungbefehl hat seinen eigenen Eintrag. Und ja, da geht es manchmal ein bisschen rund. Ja. Also im Hennessy-Patterson ist das die Branch Prediction Buffer und beim Stallings ist das definitiv die Branch History Table. Also wieder mal der Wildwuchs in der Notation der Informatik. Verschiedene Leute bezeichnen es syntaktisch anders, machen semantisch aber das Gleiche. Und ja, was ist jetzt dieser kleine Nachteil dieses Sprungvorhersagepuffers? Die Verzweigungsadresse ist eigentlich nicht sofort verfügbar, falls eine Verzweigung entschieden wird. Na, jetzt haben wir halt einfach die Bits, die sagen, ja, verzweige. Na gut, verzweige, wohin verzweigt denn? Eigentlich wäre es schön, wenn wir jetzt dann auch noch gleich in dieser Tabelle die Adresse mit abspeichern, wo er hinspringen soll. Dann reduziert uns das nochmal die Verzögerung, die wir im Pipeline-Ablauf dann haben. Daher Erweiterung zum Sprungzielpuffer. Das heißt, es ist ein assoziativer Zugriff, der speichert die letzten Endsprungbefehle und zusätzliche Information zum Verzweigungsziel ist die Verzweigungsadresse. Ja. Und die muss ja dann mit abgelegt werden, damit ich weiß, wo springe ich denn hin. Und dann mache ich es noch ein Stück effizienter. Ich speichere nicht nur die Adresse ab, sondern ich speichere gleich den Befehl ab. Da muss ich nämlich nicht wieder den Befehlszähler neu laden, Befehl neu holen, sondern ich, das mache ich zwar auch, aber ich hole mir, damit der übernächste Befehl stimmt, aber ich hole mir gleich den richtigen Befehl raus und gewinne dadurch nochmal ein paar Takte. Ne? Also da wird wirklich versucht, das Letzte rauszuholen. Genau, aber gerade bei Zyklen, ne, ist das durchaus vorteilhaft. Vermeide zusätzliche Zyklen, also auch im Schleifenden beim Zugriff auf Befehlscache im Fall einer Verzweigung. Und so sieht das Ganze jetzt dann aus. Ich habe also hier die Adresse des Sprungzielpuffers, die Adresse des Verzweigungsbefehls. Mit dem Adresspräfix gehe ich da rein, ja, schaue nach, stimmt denn das überhaupt? Also ist das der richtige Verzweigungsbefehl auch, weil alle passen eben nicht rein? So, hier wird die nächste sequentielle Adresse, kommt von hier oben. Und das wird jedes Mal immer gemacht. Ne? Wenn es kein Sprungbefehl ist, dann wird die nächste sequentielle Adresse durchgeschalten. Wenn es aber ein Sprungbefehl ist, dann wird das Sprungzieladresse hier ausgelesen. Und mit den Zustandsbits wird entschieden, springe oder springe nicht. Und dann geht es hier in Speicher. Klar, wie dieses Bildchen da zu verstehen ist? So, und dann braucht die Befehlsausführungsphase, die ist dann diejenige, ab und zu muss ja hier auch mal ein bisschen was aktualisiert werden, ne? Wer weiß das? Die Befehlsausführungsphase, die weiß dann, wenn die Bedingung ausgewertet wurde, hätte er jetzt nun springen müssen oder nicht? Also hat er richtig vorhergesagt. Das ist dann diese Verzweigungsfehlerbehandlung, die fügt dann entweder einen neuen Eintrag hinzu, falls einer rausgeschmissen werden muss, oder verändert ihn eben auch dann die Zustandsbits. Ja, das heißt, in dieser Befehlsausführungsphase am Ende ist irgendwo auch nochmal eine Logik, die die Verwaltung dieser Tabelle macht. Genau, oder Zustand eben aktualisieren. So, okay. Und jetzt kann ich das nochmal erweitern, habe ich hier nicht mehr gezeigt. Wäre, dass ich nicht nur die Sprungzieladresse hier angebe, damit es wieder aus dem Speicher geholt werden muss, sondern nochmal einen Eintrag, wo gleich der richtige Befehl drin steht. Dann wird das Ganze natürlich nochmal ein bisschen breiter. Ne? Dann spare ich mir den Zugriff nochmal auf den Befehlscache. Hole ich mir dann gleich raus. Dann kann ich den Befehl ausführen und in der Zeit, wo er ausgeführt wird, wird die richtige Adresse auf dem übernächsten gleich weitergegeben. Okay, das sind jetzt immer so Optimierungsmaßnahmen. Wichtig ist, dass Sie mir vor allen Dingen verstanden haben, wie das mit diesen History Bits da funktioniert und warum. Okay, na, dann komme ich vielleicht doch knapp durch. Ja. So, dann haben wir noch diesen verzögerten Sprung. Da ist die Idee, das kann jetzt auch der Compiler machen, deswegen steht hier auch nochmal statische Sprungvorhersage. Ich verzögere einfach die Auswertung der Bedingung des Sprungbefehls. Dann kann der Sprung erfolgt zwar später, aber ohne die Pipeline zu stoppen und dazwischen ziehe ich andere Befehle rein. Also das heißt, ich mache jetzt hier Folgendes. Ich hätte beispielsweise diese Ablaufsequenz, erst ein XOR-Befehl, dann ein AND-Befehl, dann ein OR-Befehl und dann springe ich. Und was mache ich? Eigentlich ist das nicht unbedingt so Delayed Branch, sondern ich ziehe den eigentlich sogar ein bisschen, die Auswertung der Bedingung ziehe ich schon vor. Und ob ich dann springe oder nicht, das kommt verzögert. Deswegen heißt es in der Literatur Delayed Branch. Aber die Idee ist einfach, aha, der hier greift auf R10 zu, das ist damit völlig unabhängig von R1, R3, R4, dann könnte ich doch diese Bedingung da gleich zeitlich vorziehen und bis dann entschieden ist, ob er jetzt springt oder nicht, die Lücken, das dauert dann 1, 2, 3 Lücken hier jetzt beispielsweise, ja, die fülle ich dann mit anderen Befehlen, die unabhängig sind von der Auswertung der Bedingung. Und dann gewinne ich da auch wieder was. Zumeist wird dann aber nur ein Zwischenzyklus verwendet, weil es wohl doch irgendwie schwierig ist, dann da immer Lücken zu finden. Ja, Zieladresse wird also während der Dekodierphase berechnet. Dadurch gewinne ich nochmal einen Takt zusätzliche Zeit für das Leitwerk, für den Zugriff auf den Sprungzielspeicher für nachfolgenden Befehl. Okay, gut, siehe Tafel, können wir dann Anfang der nächsten Stunde nochmal machen. Vielleicht abschließend nochmal, es gibt noch eine weitere statische Gegenmaßnahme, falls die zu vergleichenden Register gleich bekannt sind. Bei Risk-Prozessoren ist das ja dann häufig der Fall. Und wenn es eine einfache boolsche Hardware, also eine boolsche Gleichung ist, eine boolsche ein logischer Ausdruck, den ich da ausführen muss, dann hat man tatsächlich nochmal so ein kleines zusätzliches Rechenwerk in der Dekodiereinheit. Und wenn der dann liest, aha, x1 gleich x2, dann führt er das da gleich aus in der Dekodiereinheit, nachdem er auf die Register zugegriffen hat. Und schiebt es nicht nochmal extra weiter. Dadurch gewinnt er nochmal einen Takt. Und nachdem die Pipelines im Realen dann sogar noch viel größer sind, also als diese 4, 5 Stufen, die ich Ihnen gezeigt habe, gewinnt er sogar nochmal ein paar Takte. Und das sind alles vielleicht Kleckerchen, wo man denkt, ne, mein Gott, machen die da einen Aufwand. Aber in der Summe macht es dann sehr, sehr viel aus. Und auf der anderen Seite sagen die sich, die Hersteller, ne, die Rechnerarchitekten, der Prozessorarchitekten, nur die Physiker stellen sowieso so viele Transistoren zur Verfügung. Man spricht da auch von einer Design Crisis. Ne. Wir wissen gar nicht, was wir mit all diesen Transistoren machen. Also machen wir halt solche Dinge, können wir uns auch leisten. Okay. Damit hätte ich jetzt die Sprunghälse jetzt abgeschlossen. Das Beispiel mache ich vielleicht noch für den Delayed Branch Anfang der nächsten Stunde. Und dann kommen wir nächste Stunde zu dem großen Block der Datenhazards. Gut, bis nächste Woche. Und dann ab Freitag geht es mit den Übungen los.